Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt. Mit Nicola Fischer
und Christian Beer.
Ja, ich bin Holger Hallmann, bin Polizeihauptkommissar, bin seit 2003 Ausbilder oder Fachlehrer, sagen wir offiziell dazu, an der Diensthundschule.
Heute ist alles anders.
Anders, ja. Wir haben es geschafft. Wir haben eine Vorladung bekommen. Wir sind zum Gespräch gebeten worden bei der Polizei.
Okay.
Was hast du verbrochen?
Die Frage ist, was haben wir gemeinsam verbrochen?
Vielleicht hast du schon mal was verbrochen?
Diese üblichen Dinge wie ein Ticket und so weiter. Also das ist so die letzte Post, die ich von der Polizei bekommen habe.
Okay, warst du schon mal auf einer Polizeidienstwache?
Ja, schon sehr
beruflich.
Oft. Beruflich? Ja, immer beruflich und auch gar nicht so selten tatsächlich.
Okay.
Und heute sitzen wir zusammen bei der Polizei. Mhm.
Ich bin ein bisschen aufgeregt. Immer wenn ich Menschen in Uniform sehe, werde ich aufgeregt sein.
Ja. Ja. Ja, das wird jetzt sozusagen auch für die nächste Stunde dann wahrscheinlich so bleiben, weil wir haben jemanden Uniformiertes vor uns sitzen. Logischerweise, wir sind ja auch bei der Polizei. Und ich würde sagen, vielleicht löst du mal auf, warum wir...
Genau, wir sind hier heute bei der Diensthund-Ausbildungsstaffel. Ist das die korrekte Bezeichnung, Holger?
Ja, erstmal herzlich willkommen. Ihr seid an der Diensthundschule der Polizei Hamburg gelandet. Ich freue mich, dabei genau. zu sein.
Richtig, also sollte ja ein Thema auch haben, was mit oder einen Bezug haben zu unserem Thema sonst. Und deswegen sind wir nicht einfach so zur Polizei eben, sondern hier zu den Diensthunden gekommen, richtig. Und wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat und haben gerade auch schon ein klein bisschen im Vorgespräch uns von Holger so ein bisschen was hier zeigen und erzählen lassen. Und jetzt wollen wir ein klein wenig für unsere Zuhörer mal dieses Thema Diensthunde bei der Polizei hinterleuchten, hinterfragen aus verschiedenen Perspektiven, denke ich.
Ja, also ich würde sagen, natürlich aus tiermedizinischer Sicht,
auf
weil
jeden Fall.
Das ist ja Thema unseres Podcasts. Also du bist der Tierarzt, du weißt alles in Sachen Tiermedizin und
schön wär's.
Fast alles. Wir haben hier die Hunde, die einen ganz, ganz besonderen Auftrag haben. Und deswegen dachten wir, verbinden wir diese Themen miteinander. Und ich würde einfach gerne dich bitten, dich einmal vorzustellen. Du hast ja schon mal richtig aufgelöst, wie das hier korrekterweise heißt, Holger. Aber stell dich doch sonst gerne einmal vor.
Ja, ich bin Holger Hallmann, bin Polizeihauptkommissar. Seit 89, irgendwie bin ich 89 mal auf den Hund gekommen. Habe also zwei Diensthunde auf der Straße geführt im Rauschgift- und Sprengstoffbereich. Bin seit 2003 Ausbilder oder Fachlehrer, sagen wir offiziell dazu, an der Diensthundschule. Und ja, seit anderthalb, zwei Jahren bin ich hier der Ausbildungsleiter und betreue die ganzen Diensthunde der Hamburger Polizei in Aus- und Fortbildung, zusammen mit meinem tollen Team, was wir hier haben.
Das heißt, du hast hier den Hut auf?
Nein, ich habe noch einen Chef, der steht über mir, aber so für Fachfragen und für, wo geht's hin mit den Hamburger Polizeihunden, wie bilden wir was auf, ja, da muss ich so ein bisschen die Richtung vorgeben, aber wir machen das eigentlich hier unter der Führung mehr oder weniger als Team. Hier bringt sich jeder ein. Hier sind viele Fachleute und wir versuchen von jedem das Beste uns abzugucken und versuchen auch in der Ausbildung innovativ zu bleiben.
Wir hatten ja gerade schon ein tolles und auch langes Vorgespräch. Wir haben schon viele spannende Sachen erfahren. Wir durften deinen Hund kennenlernen. Wie hieß der nochmal?
Ich habe im Moment den Diensthund Ragnar. Und Ragnar ist... Ja, steht uns zur Seite, weil ich natürlich nicht mehr so präsent auf der Straße bin. Oder wir haben ja eine Diensthundstaffel in der Stresemannstraße, wo 45 Diensthunde im Spät- und im Nachtdienst für die Hamburger Polizei tätig sind. Fußballeinsätze, unterstützende Kräfte im täglichen Dienst, Demonstrationen, Rauschgift, Sprengstoff suchen, eine ganze Bandbreite, das sind die Kollegen aus der Staffel und die werden hier aus- und fortgebildet. Mhm. Und wir selber haben halt alle auch noch Diensthunde, die Brand- und sogenannten Blut- und Leichenspürhunde, die werden von uns Ausbildern geführt.
Ja, ich habe viele, viele Fragen. Ich grätsch mal so dazwischen. Du hast gerade, glaube ich, gesagt, seit 82 bist du bei der Polizei.
Ja, 82.
Ja, ganz grob. Und 89 auf den Hund gekommen. Das heißt jetzt, das wäre für mich so die erste einleitende Frage, man kommt nicht unbedingt mit dem Wunsch, Diensthundeführer zu werden zur Polizei.
Nee, das war bei mir überhaupt nicht irgendwie vorgesehen. Ich war wie ganz viele Kollegen, habe ich normal meine Ausbildung abgeschlossen, war dann 2,5 Jahre an der Davidwache. Und da waren halt Kollegen, die auch mal ihren Kaffee getrunken haben bei uns an der Davidwache, die im Nachtdienst reingekommen sind, das waren Hundeführer. Und mit denen bin ich ins Gespräch gekommen und fand das unheimlich spannend, was die so erzählt haben. Und irgendwann habe ich mich beworben und ja, man hat mich genommen. So bin ich 89 auf den Hund gekommen.
Und ist es bei den meisten anderen Kolleginnen und Kollegen genauso? Oder gibt es andere, die schon mit dem Ziel zur Polizei gehen, zu sagen, ich möchte gerne mit Schutzhunden arbeiten?
Sicherlich gibt es den einen oder anderen, der schon von Anfang an oder aus dem Elternhaus schon eine Affinität zu Hunden hat oder zu Tieren hat. Grundsätzlich ist es die Polizei aber so spannend und so vielseitig. Ich weiß nicht, ob das immer so vom ersten Tag der Ausbildung schon in Richtung Reiterstaffel, in Richtung Verkehrsdirektion oder in Richtung Hundestaffel geht. Bei mir war es nicht geplant, aber ich habe es auch nie bereut.
Was macht denn deiner Meinung nach die Faszination des Polizeihundes, des Partners im Einsatz aus?
Also was natürlich schön ist, dass man Hobby-Affinität zum Tier mit seinem Beruf verbinden kann. Das bedeutet ja auch, dass ein Hamburger Diensthund, der lebt 24/7 in der Familie, ist ein Familienmitglied und trotzdem ist er noch ein ganz tolles Hilfsmittel im täglichen Dienst. Sicherlich ist die Ausbildung manchmal anstrengend, aber ich sag mal, wenn ich mein Hobby oder meine Affinität, meine Liebe zum Tier, zum Hund verbinden kann mit meinem Beruf, gibt es nichts Schöneres. Und wenn man dann in der Hamburger Polizei durch seine Tätigkeit mit dem Hund auch noch so ein kleiner Spezialist ist, beispielsweise wie andere Spezialisten der von der Reiterstaffel oder ein Kollege, der besonders gut im Verkehrssektor sich auskennt, dann ist der Beruf auch unheimlich spannend.
Geht man den ganzen Tag als Diensthundeführer Gassi? Sitzt man auf der Wache und wartet, bis was passiert? Wie kann man sich das vorstellen?
Na, unsere Diensthundführer, die sitzen alle in der Stresemannstraße, beziehungsweise sitzen sie also natürlich nicht dauerhaft, sondern da besetzen sie ihren Streifenwagen, machen das im Spät- und im Nachtdienst, wenn nicht noch irgendwelche Sondereinsätze drauf sind und fahren dann ganz normal, wie der Streifenwagen aus Rahlstedt oder aus Winterhude, Streife mit ihrem vierbeinigen Kameraden. Meistens sind die Kollegen zu zweit, die Hunde sind dabei und je nach Einsatz von einer Schlägerei in der Kneipe, wo vielleicht zwei Gerüstbauer von unserem Hund auch mal zur Ordnung gerufen werden müssen oder Fahndungsmaßnahmen oder Unterstützung der Kollegen in allen Bereichen, alle polizeilichen Lagen, da sind unsere Hundekollegen dabei und machen da, wir sagen da KSOD zu, also den ganz normalen täglichen Dienst. Und dann gibt's halt noch zig Einsatzanlässe wie eine Rauschgiftsuche, eine Razzia, ein Fußballeinsatz, ein Bundeskanzler oder Politiker besucht die Stadt und unsere Sprengstoffhunde müssen im Vorwege das Rathaus oder den Veranstaltungsort abspüren aus präventiven Gründen. Also die Einsatzvielfalt ist schon hoch und das Einsatzvorkommen auch.
Aber es gibt ja nur in Hamburg 45, oder?
Wir sind jetzt auf 45 Schutzhundstellen, aber das Problem ist auch so ein bisschen, dass wir auch Personenspürhunde haben. Leider, und das, ja, vielleicht hört der Polizeipräsident ja zu, wäre es schön, wenn wir die 5 Stellen, die die PSH-Hunde jetzt in Anführungsstrichen gekostet haben, wenn wir die als Schutzhundstellen nochmal dazukommen würden.
PSH heißt Personenschutz.
Das sind die Personenspürhunde, PSH, das sind bei uns Jagdhundrassen. Wir haben da 6 aktuelle Diensthunde auf der Straße. 5 sind einsatzbereit, ein weiterer ist noch in der Ausbildung. Die Ausbildung dauert sehr lange, 1,5, 2 Jahre. Wir nehmen da bayerische Gebirgsschweißhunde. Ich weiß gar nicht genau, irgendwann 2010, 2011 haben wir damit angefangen und mittlerweile sehr erfolgreich und auch im Hamburger Stadtgebiet nicht mehr wegzudenken.
Ganz interessant, da möchte ich jetzt nochmal einspringen. Und zwar 2 Fragen, die ich jetzt habe. Das eine ist, du hast uns ja gerade schon mal ganz kurz erklärt, wie man so unter Umständen als Polizistin oder Polizist an den Job des Diensthundeführers oder Diensthundeführerin rankommt. Wie wird man denn als Hund Polizeihund? Also sprich, was meine ich damit? Habt ihr spezielle Züchter, wo ihr sagt, da kaufen wir immer unsere Hunde ein?
Das ist eine super, super Frage. Wir haben diverse Hundehändler und Kontakte. Wir gucken uns auch jeden Hund an, wenn ein Privatmensch hier anruft und sagt, mein Hund bellt immer den Postboten an, ob das was für uns ist. In den seltensten Fällen ist das was für uns, aber ja, wir gucken mit ganz viel, gucken halt,
ob wir das kriegen. Dein Hund ist ja jetzt ein Malinois, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, und dann sprachst du von den Gebirgsschweißhunden. Das heißt, ihr sucht auch schon so spezielle Rassen, eignen sich für besondere Aufgaben besser als andere? Ja, normalerweise, oder würde man ja auch einen Bernardiner oder einen Golden Doodle finden? Wahrscheinlich eher weniger.
Ne? Eher weniger. Also es gibt natürlich so die sogenannten Gebrauchshundrassen, wo früher auch der, oder wo heute auch noch der Hover war, der Dobermann, früher auch der Rottweiler. Aber das Aushängeschild in Deutschland ist nach wie vor der deutsche Schäferhund. Das ist so der Zehnkämpfer, sage ich immer. Das Angebot ist am größten, nach wie vor, von der Anzahl allein. Und der belgische Schäferhund, der so ein bisschen pari-pari, also wir haben in Hamburg ungefähr die Hälfte Schäferhunde und die andere Hälfte Malinois, zwischendurch noch den einen oder anderen holländischen Herdern, aber das sind so die drei Rassen, die im Schutzhundbereich eigentlich das bringen, was wir brauchen. Und es gibt sicherlich auch den einen oder anderen guten Dobermann vielleicht, oder um eine andere Rasse zu nennen, Hoverwart, aber wenn ich unter 2000, nur um eine fiktive Zahl zu nennen, 2000 Schäferhunde, ist die Wahrscheinlichkeit halt größer, dass da ein, zwei, drei für uns dabei sind, als wenn ich eine Population von 100 Dobermännern habe. Also, und die Preise sind halt auch explodiert. Ne? Mittlerweile zahlen Leute ja für irgendwelche Modehunde. Du wirst dich da besser auskennen. Also gerade wenn jetzt so ein Fernsehhund irgendwie mal wieder bekannt ist, da werden ja für Welpen Preise aufgerufen, wo ich sage, hallo?
Ja, das ist
immens. Gab es aber beim Schäferhund auch. Es gab da einen Kinofilm, da ging es um einen Max hieß der. Das war auch ein belgischer Schäferhund, der war ein Soldatenhund, also war irgendwie im Einsatz im Ausland. Und danach haben sich dann ganz viele Leute einen belgischen Schäferhund geholt. Also das passiert.
Und das
dann
ist
auch.
Nicht gut. Das ist nicht gut.
Ja, vielleicht also magst du uns erklären, warum?
Naja, weil der belgische Schäferhund, der Malinois, das ist natürlich ein toller Diensthund. Aber man muss mit so einem Hund auch mit Sinn und Verstand umgehen. Und vom Triebpotenzial, also von dem Arbeitswillen, das sind auch eigentlich gelernte Hütehunde. Da, genauso wie ein deutscher Schäferhund, sind das ursprünglich alles Hütehunde. Und die wollen was tun. Und wenn die nicht beschäftigt werden, dann muss man sich nicht wundern, das ist kein Couchhund. Also der nimmt eher die Couch auseinander. Oder das Innenleben von seinem Zwinger. Nein, die Hunde müssen ausgelastet werden. Und das ist eigentlich gravierend, dass viele Leute das dann nicht zu Ende überlegen und sich so einen Hund anschaffen und dann überfordert sind. Und das ist eigentlich sehr schade.
Ja, sieht man aber relativ oft tatsächlich. Also wenn man so den Online-Markt scannt, ist so der Mali ein gerne abgegebener aus privater Hand. So mit 8 Monaten wird es, glaube ich, dann knifflig oder mit einem Jahr so. Also das ist jetzt nur mal so am Rand, ist mir so aufgefallen.
Ja, aber du hast ja vollkommen recht. Sagt den Leuten doch, überlegt euch genau, was ihr euch für einen Hund anschafft. Tierliebe ist das eine, aber ihr müsst dem Hund auch gerecht werden können. Das ist ganz wichtig. Und gerade bei solchen Hunden muss man eigentlich ein bisschen Vorerfahrung haben.
Ja. Das sehe ich genauso. Also ich meine, ich sehe es ja immer wieder in der Praxis. Einige von diesen Rassen sind sehr gut ausgelastet und gut im Griff. Und andere tanzen ihren Besitzern auf der Nase rum. Und das merken wir in unserer täglichen Arbeit dann natürlich auch, weil dann einiges nicht so einfach wird.
Das heißt?
Naja, wenn der Hund, ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich dem Hund in die Ohren schauen will und er lässt es nur schwierig zu, ist es ja generell schon schwer. Wenn ich dann aber einen Hund habe, der potenziell auch mir klar deutlich machen möchte, dass er nicht in die Ohren geschaut bekommen möchte und sich entsprechend zur Wehr setzen mag, dann wird es doppelt schwierig. Und so, ne? Das ist einfach so ein relativ einfaches und nicht sehr seltenes Beispiel.
Ja, verstehe. Wir sprechen jetzt ja gerade sozusagen über die Herkunft der Hunde. Was mich jetzt noch bei dem Thema abschließend interessieren würde, wäre, wir haben ja sehr viele tierschutzaffine Zuhörerinnen mittlerweile. Also wir kennen ja jetzt unsere Zuhörerschaft auch so ein bisschen. Kann man sich das so vorstellen, dass ein Diensthund auch mal im Tierheim gefunden wird? Oder ist das eher so eine Ausnahme?
Also ich weiß von anderen Bundesländern, dass sie auch schon mal im Tierheim geguckt haben. Wir selber in Hamburg haben noch keinen Hund aus dem Tierheim. Es muss das Alter passen, das vorhandene Wesen des Hundes, das Wesen muss passen, das darf kein ängstlicher Hund sein, der muss umweltsicher sein, der muss ein gewisses Triebpotenzial haben, weil so ein Anspruch an so einen Hamburger Polizeidiensthund ist schon recht hoch und man kann ihn wirklich nicht 1:1 mit einem Privathund vergleichen. Sicherlich gibt es im privaten Bereich auch tolle Hunde, aber ich sag mal, unsere Diensthunde. Es ist unheimlich schwer für uns geeignete, bezahlbare, gute Hunde zu kriegen.
Verstehe. Christian, von deiner Seite noch, wir wollten ja auch noch mal so ein bisschen auf die Ausbildung eingehen, ohne jetzt einen Fachpodcast zu machen, aber ich weiß nicht, würde dich interessieren, wie wird überhaupt ein Polizeihund ein Polizeihund?
Mich interessiert ganz viel. Also ich habe das gerade so zwischen den Zeilen einmal ein bisschen rausgehört. Die Hunde kommen dann in der Regel als Welpen, Junghunde irgendwo so mit 3 bis 4 Monaten zu euch das erste Mal. Ist das richtig?
Das oder? Kann in Ausnahmefällen mal sein, wenn ich jetzt beispielsweise einen Kollegen habe, der sagt, mein Hund muss nächstes Jahr aus Altersgründen in Rente. Dass wir dann sagen, komm, hast du Interesse, willst du den Junghund großziehen, willst du den Welpen großziehen, dann gucken wir nach einer vielversprechenden Paarung. Sowas machen wir auch und begleiten dann den Kollegen und helfen und unterstützen in der Junghund- und Welpenaufzucht, bis der Hund dann 1,5, 2 Jahre alt ist, wo es dann in die echte, richtige Ausbildung geht. Ist aber eher die Ausnahme, weil wir natürlich auch viele Kollegen haben, die beispielsweise aus der Bereitschaftspolizei kommen oder von der Verkehrsstaffel und sagen, ich werde jetzt Hundeführer. Die bewerben sich, wir sagen, können wir uns vorstellen. Und dann ist der Tag X da, wo er seinen Hund kriegt. Und den kann ich natürlich nicht, den Kollegen kann ich nicht, oder die Kollegin kann ich nicht ausstatten mit dem Welpen und sagen, melde dich mal nächstes Jahr wieder, wird schon irgendwie alles gehen. Nein, da suchen wir Hunde, die wir zusammen, also ich zusammen mit meinen Ausbilderkollegen, die wir bei Hundehändlern uns angucken, mit denen wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit haben, teilweise über Jahre schon, verschiedener Händler in Sachsen-Anhalt oder in Oldenburg oder teilweise bin ich auch schon mal nach Belgien gefahren, um Hunde für die Polizei zu kaufen. Ja, dann gucken wir, überprüfen wir die Hunde, machen eine Wesensanalyse, sagen, können wir uns das vorstellen, trauen wir das dem Hund zu? Und dann stellen wir uns noch eine abschließende Frage mit einem Anfänger als Hundeführer. Kriegen wir zusammen diesen Hund oder dieses Team auf die Straße und ausgebildet? Und wenn wir das irgendwann alles mal mit Ja beantworten, dann kaufen wir diesen Hund und dann gehen wir in die Ausbildung. Aber es ist nicht so, dass jemand hierher kommt und sagt, du musst die und die Knöpfe drücken, dann funktioniert das mit Kommissar Rex. Das ist leider nicht so, sondern der Kollege oder die Kollegin, die zu uns kommt, die bildet ihren Hund aus und wir sagen ihr, wie es geht. Und das ist manchmal schwierig, weil die Kollegen auch unerfahren sind und dementsprechend das, was sie tun sollen, bei uns erst lernen müssen. Und dann ist es manchmal auch so ein Learning by Doing. Und deswegen ist die Hundeausbildung hat sich dramatisch geändert in den letzten 15, 20 Jahren.
Eher weicher? Ist sie eher weicher geworden?
Ich würde nicht eher weicher sagen, sondern intelligenter. Weil als ich hier über den grünen Rasen gestolpert bin, als Anfänger, da war es hier auch sehr laut. Da wurde hier viel gepöbelt, nicht gepöbelt, aber geschrien, mach das so. Wenn ich aber einen Kollegen schon im Stress habe, dann erreiche ich den nicht. Auf gut Deutsch ein schlechtes Lernklima habe, wie soll ich den Kollegen erreichen, dass der überhaupt versteht, was ich von ihm will? Weil der muss das ja auch noch umsetzen auf seinen Hund. Und das ist schon mal die erste Voraussetzung, die sich geändert hat. Und dann hat sich auch in der kynologischen Geschichte, also wie bringe ich dem Hund bei, wie reagiert der Hund, wie tickt der Hund, wie lernt der Hund, sehr viel wird, wir sagen dazu, mit operanter Konditionierung gemacht. Das heißt, der Hund bietet uns ein Verhalten an, dass wir belohnen, dass wir beklickern, dass wir verstärken und vor dem so versuchen wir, viele Grundlagen zu bilden. Nichtsdestotrotz, man muss ehrlich bleiben, es ist auch nicht alles Friede, Freude, Osterei hier bei uns an der Hamburger Polizeidienststunde, weil man muss sich schon im Klaren sein, dass so ein Diensthund auch mal gegen Menschen eingesetzt werden kann. Bedeutet, im Notfall beißt er auch mal, weil wir es wollen, weil er uns verteidigt. Oder weil er den polizeilichen Erfolg sichert für uns. Und dann muss er auch irgendwann noch gehorchen und ablassen. Oder zumindest, wenn wir sagen aus, muss er auch wieder trennen. Und insofern, das können wir nicht alles nur mit Streichel hier und Streichel da machen. Sicherlich wird sowas vorbereitet. Aber es kann auch schon mal sein, dass jemand kräftiger Ruck an der Leine erfolgen muss. Das gehört auch dazu.
Du sagtest es gerade, nicht trennen. Also nicht trennen heißt ja dann von dem Menschen ablassen, den er dann im Training oder im Einsatz, je nachdem, gebissen hat. Was bedeutet das für eure Arbeit, wenn der Hund sozusagen nicht ablässt? Also ist das ein.
Das müssen wir trainieren. Also bei uns kommt kein Hund durch die Prüfung. Das ist ein Prüfungsgrundsatz, der in der Prüfung das Trennen nicht korrekt zeigt. Und wir haben hier als Stadtstaat in Hamburg einen riesen Vorteil, weil wenn hier bei uns jemand bei der Hamburger Polizei Diensthundführer wird, der hat uns als Diensthundschule als ständigen Ansprechpartner. Bedeutet, wir machen hier nicht nur die Grundausbildung, sondern eigentlich auch das wöchentliche Training mit den Hunden in der Fortbildung. Das heißt, wenn hier ein Hund irgendwann auf der Straße ist und nachdem er seine Prüfungen gemacht hat, der verliert uns nie aus den Augen. Das heißt, er hat jede Woche die Möglichkeit oder er hat auch nicht nur die Möglichkeit, sondern er muss schon kommen und seine Fortbildungsnachweise bringen. Und insofern haben meine Ausbilder und auch ich kenne jeden Hamburger Polizeihund und ich weiß um jede Stärke und Schwäche des Polizeihundes XY und dementsprechend werden sie gefördert oder wir arbeiten an einem speziellen Thema explizit oder wenn ein Hund jetzt im Dienst tatsächlich mal gebissen hat, dann gucken wir in der nächsten Trainingseinheit sofort, klappt das alles noch, was wir so rechtsstaatliches Handeln eingehen, dass der Hund noch verbellt, dass der Hund noch vernünftig trennt. Insofern haben wir da immer den Draufblick und die Kontrolle.
Die Grundausbildung dauert ungefähr wie lange für so ein Hundeteam?
Also Hund und Hundeführerin? Wir haben es gesplittet mittlerweile. Wir reden davon aus, der Basisteil 8 Wochen und dann nochmal 8 Wochen hinterher, also Praxisteil. Also im Endeffekt 4 Monate im Schnitt.
Okay, und dann gegebenenfalls eine Spezialausbildung wie Drogen.
Ein Jahr später gucken wir nochmal drauf. Ja, wenn die Hunde so ihre ersten Lorbeeren oder ihre ersten Einsätze hinter sich haben, wenn das alles in die richtige Richtung läuft, die Hunde gesund sind, die Kollegen noch Spaß an der Sache haben, dann gucken wir und gucken von Jahr zu Jahr, was wir brauchen. Brauchen wir dieses Jahr Rauschgifthunde? Brauchen wir dieses Jahr mehr Sprengstoffhunde? Und dementsprechend bilden wir dann das aus. Das wird so im Jahr davor eigentlich durchgeplant. Da bedienen wir aber den Vollzug. Die sagen, was sie brauchen und wir bilden das aus.
Okay. Und du hattest vorhin gesagt, die Ausbildung ist über die Jahre intelligenter geworden. Daraus nehme ich einfach mal raus, dass ihr als Ausbildungsleiter oder Ausbilder euch ja auch entsprechend weiter- und fortbildet, logischerweise.
Ich habe das große Glück, dass ich hier also Fachlehrer, Ausbilder habe, die dieses Thema Hund extremst leben, auch im privaten Bereich. Teilweise sich auf Seminaren, ohne dass ich sie dazu drängen muss, selber fortbilden, sich schlau machen, die auch den Hundesport weiter beobachten, was passiert, was gibt's da Neues. Wir uns natürlich auch mit anderen Behörden austauschen. Wir haben Arbeitstagungen in verschiedenen Bereichen wie Rauschgift, Brandmittel, Spürhunde und so weiter. Wir haben eine Tagung der diensthundhaltenden Behörden. Und ansonsten sind wir natürlich alle aufgefordert, auch mal ein schlaues Buch zu lesen und uns weiterzuentwickeln.
Okay, das heißt also, ihr nehmt im Prinzip auch Impulse aus der, ich nenne das jetzt mal, zivilen Hundeausbildung, die neue Erkenntnisse aus der Kynologie und so weiter, nehmt ihr, versucht ihr mit, soweit es geht, in eure Arbeit einzubinden?
Auf sicher machen wir das, wobei ich aber auch glaube, wenn man einmal begriffen hat, so ein bisschen wie so ein Hund tickt, wie so ein Hund verknüpft, wie so ein Hund lernt, dann gibt's oft mal, wie soll ich sagen, so einen neuen Hype und das nennt sich dann, was weiß ich, hochtrabend, aber es ist eigentlich eine alte Geschichte, die nur unter einem neuen Mantel verkauft wird. Ich glaube, wir als Menschen, wenn wir intelligent ausbilden, können wir richtig gute Geschichten mit Hunden machen.
Das heißt, ihr werft jetzt hier aber nicht mit Wattebauschen, aber ihr brüllt auch nicht mehr rum. Du sagtest ja vor 20 Jahren, vor 13 Jahren, als du hier angekommen bist, war es schon ein bisschen raffer, ein bisschen lauter.
Naja, ich sag mal, ich bin kein Kind von Traurigkeit und mir ist es ganz, ganz recht gewesen, wenn man mir mal klar gesagt hat, wenn ich Mist mache. Aber allgemein in der Gesellschaft gibt's natürlich einen Wandel und pädagogisch muss man vielleicht den einen oder anderen Kollegen auch anders heutzutage ansprechen. Bei den Hunden hat sich schon deutlich was geändert. Also ich sag mal, so ganz früher oder was ich selber auch noch von Erzählungen gehört habe, da wurden Hunde abgerichtet. Da gab es nur, mach richtig, ansonsten tut's weh. Mhm. So wurde vor 20, 30 Jahren vielleicht ausgebildet. Da wurden an Hunden rumgeruckt und rumgerissen, mit was auch immer für Halsbändern, ohne Sinn und Verstand. Der Hund wusste gar nicht, wofür. Bei uns ist es so, der Hund lernt viele Dinge erstmal spielerisch. Der Hund lernt viele Dinge, zum Beispiel wie das bei Fußgehen lernt er, wir sagen da im Futter treiben. Das heißt, wir haben Futter in der Hand und eigentlich folgt er mit seiner Schnauze angedockt bei uns in der Hand wie so ein Joystick und folgt eigentlich nur der Futterhand. Und diese Hilfen mit dieser Futterhand bauen wir irgendwann ab, bis der Hund schon mal die Technik drauf hat, seine Position kennt und so weiter, den Fokus zu seinem Hundeführer kennt, die Erwartungshaltung hat. Hey, das ist doch mein Futterautomat. Das ist doch hier mein Hundeführer. Und wenn wir das alles im Griff haben, dann setzen wir da vielleicht nochmal einen drauf und nehmen ein Spielzeug dazu. Und wenn er das alles macht, dann weiß er, was er macht. Und wenn er dann mal Mist macht, dann kann es auch mal sein, dass er mal einen Leinenruck kriegt, weil er weiß, wofür.
Aber nur des Verständnis halber, das heißt, ich bekomme einen Hund oder der angehende Diensthundeführer bekommt einen 6 Monate alten Hund oder ein Jahr alten Hund schon?
Ein Jahr. Okay. Weil dieses Jahr ist so, also wir können auch sicherlich mal ein bisschen rumtricksen, dass der nur 10 oder 11 Monate alt ist. Wenn das ein vielversprechender Hund ist, Aber grundsätzlich muss der eigentlich mindestens ein Jahr alt sein, weil da wird unser Doktore mich natürlich auch unterstützen. Ich kann so einen Hund sicherlich auch vorröntgen, aber ich muss einen gesunden Hund haben. Bedeutet, so richtig Aussage hat so ein Röntgenbild von der Hüfte, vom Rücken, von den Ellbogen, so dass der Tierarzt sagt, den könnt ihr ankaufen. Der kann Diensthund werden. Da sind die erst so, man kann nur einen Hund vorröntgen, aber so richtig fett aussagefähig wird es eigentlich erst mit einem guten Jahr.
Ja, also die 12-Monate-Regel ist ja auch bei den Zuchtverbänden so, dass die sagen, frühestens im Alter von 12 Monaten dürfen die offiziellen Aufnahmen gemacht werden. Und das hat halt die Bewandtnis darin, dass man da die beste Aussage treffen kann. Diese Frühröntgen-Geschichten, da wird noch viel dran geforscht, aber da ist bisher noch nichts, wo man sagen kann, da hat man eine verlässliche Schiene. Und selbst mit einem Jahr kannst du es gut beurteilen, weißt aber trotzdem nicht, was in 5, 6 oder 12 Jahren ist.
Und wir haben unsere eigene Erfahrung auch gemacht mit unserer eigenen Zucht. Der erste Wurf von, ich habe zufällig auch die Hündin geführt, also Mutter von der ganzen Belegschaft. Die hat 3 Würfe gemacht für die Hamburger Polizei. Der erste Wurf, unheimlich homogen. Viele Hunde davon, Diensthund, ich glaube einen haben wir privat vermitteln, weil sie einfach zu klein war, einfach körperlich, ansonsten vom Wesen, vom Potenzial toll. Und der zweite Wurf, anderer Vater, war überhaupt nicht mehr so homogen. Und da waren auch Hunde dabei, wo die Hüfte nicht so toll aussah, laut unserem Tierarzt. So, und dann hieß es, ja, die müssen wir jetzt in private Hände vermitteln. Das Problem ist, wenn ich jetzt einen Welpen großziehe und alles ist toll und der zeigt sich toll und der Hundeführer ist glücklich, da sind Emotionen drin. Und dann kommt nach einem Jahr, dass der Tierarzt sagt, die Hüfte ist nicht in Ordnung. Und dann haben wir ein Problem. Emotional, wir reißen den Hund aus der Familie, der Kollege hat dann vielleicht auch noch 2 kleine Kinder und der muss sich von diesem Hund wieder trennen. Und ich muss einen vermeintlich kranken Hund oder nicht Top-Hund versuchen, privat zu vermitteln.
Aber müsste der Kollege den Hund denn abgeben, nur weil die Hüfte nicht okay ist? Er könnte ihn ja behalten.
Naja, wenn der Hund kein Diensthund wäre, nein, in vielen Fällen wird der Hund dann auch behalten, aber es ist diese emotionale Geschichte und wenn er den dann behalten will, dann kriegt er ja 9 von mir. Dann sind auf einmal 3, der Alte, der Neue, der nicht gesund ist, plus der Neue, den er jetzt kriegt, weil der andere nicht funktioniert, dann haben wir langsam ein Problem. Dann hat er nicht einen alten Rentnerhund, sondern hat er irgendwann einen Rudel zu Hause.
Und ja. Aber theoretisch könnte er dann ja eigentlich sagen, gut, dann bin ich halt kein Diensthundeführer mehr und gehe.
Ja, aber viele oder ich sag mal 99% der Diensthundführer wollen Diensthundführer bleiben. Weil die Tätigkeit als Diensthundführer attraktiv ist. Rein von der Tätigkeit, weil sie eine Affinität zu Hunden haben.
Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine große Verantwortung, weil vielleicht können wir ja mal mit ein paar Irrtümern aufräumen. Ich habe mir das hier notiert. Also was sind denn deiner Meinung nach die größten Mythen? So? Also weil als Diensthundeführer hat man ja auch die Verantwortung für das Tier. Welche Mythen gibt es da so?
Das Wichtigste ist, unsere Hunde sind, Achtung zu hören, nicht rauschgiftsüchtig.
Okay.
Sondern... da machen wir uns eigentlich nur den Spiel- und Beutetrieb der Hunde zunutze, weil es gaukelt manchmal in den Kanälen so rum, dass die Hunde, die Rauschgift suchen, auch rauschgiftsüchtig sein müssen. Das ist mitnichten so. Ansonsten werden die nach kürzester Zeit auch körperlich kaputt. Das wird Doktoren mir bestätigen können.
Also vor allem würde ich mich fragen, wonach sind denn dann die Hunde süchtig? Diese, wie hießen sie noch? PSH,
die Personenspürhunde,
die worauf sind die denn süchtig?
Ja. Also wie gesagt, Beute- und Spieltrieb, ja, was? Der Hund ist ein treuer Kamerad, aber es ist kein Mensch. Der Hund lernt anders, ein Hund ist nicht so wie Kommissar Rex. Ich muss ja jetzt mal so ein bisschen, wie soll ich sagen?
Ja, kannst du mal mit den Irrtümern oder mit den größten Missverständnissen.
Ja, der schreibt seine Berichte nicht selber, der kann nur das, was wir ihm beibringen, Und er unterscheidet auch nicht zwischen gut und böse, sondern auch unsere Hunde nicht. Die unterscheiden auch nicht, ob da ein Kollege, wenn der blöd dazwischen läuft, dann kann das auch mal sein, dass da mal ein Loch in der Hose ist, auf gut Deutsch, weil ja der Hund unterscheidet nicht. Der hat sich am meisten bewegt und das sah so aus, als ob er mein Hundeführer und dann langt dazu. Das kann auch ein Kollege mal in Uniform sein, der was abgekriegt hat, weil er sich nicht an die Vorgaben des Hundeführers gehalten hat. Also da passieren dann vielleicht auch mal Unfälle, so dass wir unsere Kollegen auch immer schulen, pass auf, bleib in der Nähe des Hundeführers, aber bleib hinter ihnen, weil wenn es losgeht, macht der Hund keinen Unterschied.
Also mit anderen Worten, der Polizeihund erkennt seine menschlichen Kollegen nicht.
Nee. Der erkennt vielleicht mit Sicherheit natürlich seinen Hundeführer und vielleicht auch den regelmäßigen Partner, dann, Aber wenn da irgendwo ein Diensthund eingesetzt wird bei einer Schlägerei und da muss der Hundeführer schon aufpassen, dass auch wenn er dazwischen geht, dass der Hund dann auch den richtigen nimmt.
Also angenommen ist es jetzt eine Schlägerei, wo einer Opfer und einer Täter ist. Würde der Hund im Zweifelsfall in dem Augenblick, wenn das Opfer jetzt sich wehrt, auch nicht erkennen, dass das Opfer ist?
Nein, würde er nicht.
Okay, das könnte also sein, dass er dann auch den Falschen
stellt. Und dafür sind wir ja am Ende der Leine und deswegen ist er... Also der Hund ist ein...
Ja, aber das wäre doch jetzt so ein Irrtum, wo ich immer denken würde, ich bin das Opfer, also tut mir der Hund ja nichts.
Nee. Er haut nicht hin, oder?
Nee, nicht ganz.
Okay.
Wobei unsere Hunde natürlich auch so, ich sag mal, das sind ja auch nicht umsonst alles Dualhunde. Also Dualhund heißt, der hat eine Schutzhundausbildung. Was auch integriert ist, ist da eine Gehorsams- und eine Stöberarbeit nach Gegenständen, wenn ein Tatwerkzeug oder irgendwas verloren, wo menschliche Witterung ist. Sowas können unsere Hunde finden im Wald, wenn irgendwas frisch verloren ist, so ich sag mal so 24 Stunden maximal alt, dann ist die menschliche Witterung so gut wie weg. Und dann können sie natürlich ganz viel im Schutzhundbereich, das heißt, sie verteidigen Hundeführer, sie durchsuchen Lagerhäuser oder trennen rivalisierende Gruppen, da kann man sie auch einsetzen, schon vielschichtig. Aber die suchen natürlich auch zum Beispiel Rauschgift und da ist der Hund in einer kriegt ein ganz anderes Ritual und in den meisten Fällen können da auch andere Hunde rumlaufen. Also unsere Hunde sind keine Kuschelbären, aber sind auch keine Bestien.
Was gibt es noch? Also mir würde jetzt zum Beispiel spontan einfallen, Thema Familienintegrierung. Da herrschen ja auch so ein paar Irrtümer vor.
Also in den meisten mir bekannten Fällen und auch aus meiner eigenen Erfahrung hat der treue Kamerad bei mir in der Familie mitgelebt. Ja, und in den meisten Fällen so Mischhaltung, Zwinger oder auch in der Wohnung oder im Haus mit. Aber es gibt auch Hunde, die sich im Zwinger wohlfühlen, die nachts nur in Zwinger kommen oder tagsüber mal 2 Stunden in Zwinger kommt und sonst an der, oder dass man zumindest hat, die Möglichkeit hat, wenn irgendwelcher Besuch kommt, den der Hund nicht kennt. Es ist, wie gesagt, ist kein gefährlicher Hund, aber ist auch nicht everybody's darling.
Aber wir haben ja zum Beispiel gerade deinen Hund kennengelernt. Ich habe mich nicht bewegt. Ich habe mich ihm nicht um den Hals geschmissen. Der hätte uns ja jetzt nichts getan, oder? Oder?
Nee, da hätte ich ein bisschen was tun müssen, damit der so ein bisschen Argwohn entwickelt und genauso wie unsere. Früher gab es Ein-Mann-Hunde. So. Der Hundeführer und wer da zu dicht rangegangen ist, der ist der Hund nach vorne gegangen. Diese Hunde sind natürlich heutzutage auch nicht mehr zeitgemäß. Und die sind auch nicht so geboren worden, sondern die sind, bevor sie zur Polizei kamen, irgendwie auch gemacht worden. Das war früher so, aber wir haben auch als Polizei eine Verantwortung. Wir können ja nicht mit einem Hund irgendwo hinkommen und alle Leute denken, wir lassen einen Drachen steigen, sondern der muss schon so ein bisschen in Struktur und Kontrolle sein. Aber das ist immer dieser Spagat, den wir machen müssen zwischen Kontrolle, everybody's darling, und er muss aber auf der Straße dann auch funktionieren. Und muss den Kollegen im Notfall wirklich beschützen und auch zu lang, wenn's von Not Not tut.
Aus dem, was du vorhin erzählt hast, habe ich so ein bisschen rausgenommen, dass im Normalfall so ein Diensthund, wenn er dann, ich nenne jetzt mal das mal, in Ruhestand versetzt wird, dann in der Regel bei dem Hundeführer bleiben kann.
Zum Glück zu 99%. Es kann mal sein, was weiß ich, welche Situation kann ich mir vorstellen? Also Scheidung, Einzimmerwohnung,
klar.
Ich kriege einen zweiten Hund.
Logisch, irgendwelche Sondersituationen muss es immer geben. Wie lange ist ein Dienst und Gesundheit jetzt mal vorausgesetzt ungefähr im Einsatz? Bis zu welchem Alter? Wann darf der in Rente?
Also wir gucken so individuell drauf. 19 Jahre so.
Okay, also schon durchaus eine lange Zeit.
Es kann auch mal ein 8-Jähriger dazu sein, aber meine war zum Beispiel 11,5.
Ja.
Die war noch richtig lange fit. War jetzt auch nur ein reiner Spezialsuchhund. So 9,5 ist eigentlich, dann sind wir schon sehr, sehr zufrieden.
Hamburg ist eine Millionenstadt. Gemessen an einer Millionenstadt haben wir dann relativ wenig Hunde. Also würde ich jetzt einfach mal so im Vergleich sagen. Wie wichtig ist dann der Hund als Einsatzmittel aus deiner Sicht?
Ganz komisch muss man dazu wissen, wer das beurteilt. Ich natürlich als Diensthundschule, das ist ja mein Steckenpferd. Ich lebe davon, ich mache nichts mehr anderes. Ich bin Fachidiot geworden hier. Ich sage natürlich, das ist das wichtigste Einsatzmittel in der Hamburger Polizei. Aber vielleicht ein Polizeidirektor, der vielleicht auch mal Negativerfahrungen mit dem Diensthund oder mit dem Hund gemacht hat, der sagt vielleicht, wichtig ist, dass alle Polizeistreifenwagen besetzt sind, bevor ich eine Hundeführerstelle schaffe. Und so konkurrieren wir innerhalb der Polizei um jeden einzelnen Kollegen. Es gibt genug Bewerber. Könnten immer ein paar mehr sein. Ich glaube, es ist ein ganz tolles Einsatzmittel, das auch viel Manpower manchmal ersetzt. Das muss man ja auch mal ganz deutlich sagen. Wenn ich eine Lagerhalle zu durchsuchen habe, weil vielleicht noch ein Einbrecher vermutet wird, ja, das macht ein Diensthundführer mit seinem Hund. Und normalerweise bräuchte ich denn, wie ich Lagerhäuser in Billbrook mir angucke, bräuchte ich vielleicht eine Bezugbereitschaftspolizei. Das macht ein Hundeführer alleine. Oder wenn ich auf einer Brandstelle, bevor ich 500 Quadratmeter Brandlast abtrage, hole ich den Hund und der sagt, hier in der Ecke ist was, hier habe ich was gerochen, dann muss ich vielleicht einen Quadratmeter freischaufeln und nicht 500 Quadratmeter, um vielleicht noch irgendwelche Spuren zu finden. Und insofern ist ein Hund nach wie vor ein ganz tolles Einsatzmittel und auch spart auch Kräfte. Man hat, glaube ich, irgendwann mal so in der Polizeiführung, im GSOD, also bei Fußball oder Demo, ein Hund, eine Gruppe.
Ein Hund, eine Gruppe.
Ja, das ist so. Das wird keiner offen zugeben. Aber es macht natürlich, wenn wir auch mal ehrlich sein, wenn so ein Hund in der Absperrung irgendwo steht, so nach dem Motto, hier geht's nicht weiter für euch Fans, weil ihr fahrt mit der Bahn jetzt wieder nach Hause und ihr fahrt nach St. Pauli und trinkt euer Bier da und die anderen fahren nach Hause. So, dann macht das schon mal Eindruck.
Das stimmt, aber so ein Hund ist ja auch nicht unverwundbar. Ich glaube, die tragen noch keine stich- und schusssicheren Westen. Wie ist denn das, wenn so ein Hund, also werden Hunde auch mal im Einsatz verletzt? Wie ist das so mit der Tiergesundheit?
Leider Gottes werden sie auch mal verletzt, aber das muss man, zum Glück ist es meistens immer alles gut gegangen. Ich persönlich, oder der Partner, mein ehemaliger Partner, der Hund wurde mal wirklich abgestochen von einem Straftäter. Und man glaubt es kaum, aber da ist die Lunge kollabiert und alles. Und wir haben alle gesagt, was will der? Der hat da irgendwie, der Tierarzt hat da Wunderwerke, war ja jetzt noch neuer Pferdemarkt, ein Tierarzt damals Notdienst gehabt, wir mit Blaulicht dahin. Und der hat ihn ganz toll wieder hin. Ich sag, was machen Sie denn jetzt? Ja, die Lunge ist kollabiert. Ich sag, und jetzt, das war's. Und er sagt, nun, jetzt machen wir das. Ich sag, irgendwie Fachbegriff hat er mir genannt. Dann sagt er so zu mir.
Wahrscheinlich ein schönes Leo-Ventil eingebaut oder sowas.
Ja, musst du dir vorstellen, wie Kühlerpottich kippe ich da jetzt rein. Irgendwie so ein, ja, der Hund, zwei Tage später lief der wieder im Garten. RTL war vor Ort, alles war schön. Ich sag mal, wir als Mensch hätten da 3 Wochen Intensivstation. Da sind die, unsere Viecher. Das meine ich jetzt wohlwollend, da sind die schon irgendwie ein bisschen kerniger, ne?
Also ich kann das jetzt nicht von solchen schweren Dienstverletzungen sagen, aber wir sehen das ja bei allen Arten von Operationen, dass viele unserer Patienten sehr viel schneller wieder auf den Beinen sind. Also sprich mal eine Frau nach einem Kaiserschnitt an, wie es der geht, und guck dir eine Hündin 2 Tage nach einem Kaiserschnitt an. Das sind Welten, die dazwischen liegen, ne?
Also sie haben eine schnellere oder eine bessere Regeneration.
Du, ob das einfach eine Kombination aus, ich komme besser klar, ich lasse mich nicht so hängen, mein Körper kann besser heilen und ich weiß nicht was. Ich kann dir das ehrlich gesagt nicht sagen, woran es liegt, aber die stecken viele Sachen deutlich schneller und besser weg als wir vergleichbar, so mit Krankenhausaufenthalt und so weiter und so. Ich will das jetzt nicht schönreden, denen geht es auch schlecht, die haben auch Schmerzen, es muss alles behandelt werden. Aber alles in allem sind so Sachen wie das von dem Diensthund, der da eben diesen Kollaps hatte im Lungenbereich, dass die dann nach 2 Tagen schon wieder relativ fit sind, wenn alles gut gelaufen ist und ein Mensch dann wirklich Tage oder Wochen lang im schlimmsten Fall auf Intensivstation liegt. Das ist nichts Ungewöhnliches. Aber frag mich nicht, ich habe keine Erklärung dafür. Ich kann es nur sagen, dass es oft so ist.
Brauchen denn Diensthunde auch ein bisschen mehr Pflege als der normale Hund? Also wir haben ja jetzt hier einen Tierarzt, der das ja mit Sicherheit vielleicht ja auch irgendwie beantworten kann. Was denkst du? Also
ich sag mal, wenn einer von unseren Hundeführern zum Tierarzt zum Krallenschneiden fährt, dann gehen bei mir die Alarmglocken an, weil ich weiß, der fährt ja nicht genug Fahrrad auf Asphalt mit dem Hund. Also aber Spaß beiseite. Nein, im Endeffekt gucken wir bei der Ankaufsüberprüfung in erster Linie natürlich auch mit dem Tierarzt zusammen, ist der Hund fit, ist der gesund, können wir den ankaufen? Das ist erstmal die Grundvoraussetzung und dann ist natürlich jeder Kollege auch gefordert, im Sommer, wenn die Temperaturen es erlauben, mit dem Hund mal schwimmen zu gehen, Fahrrad zu fahren, also einen guten konditionellen Zustand, weil das ist natürlich auch für die Suchfrequenz zum Beispiel auch wichtig. Aber es ist jetzt nicht nur so eine reine athletische Kondition, die der Hund braucht, sondern er braucht auch eine hohe Suchfrequenz. Also ich muss das Suchen auch üben, das spielerische Rauschgift suchen. Oder wenn es ein Sprengstoff ist, muss ich halt mal mit dem trainieren in meiner Freizeit. Das braucht ja immer nur eine Viertelstunde am Tag sein. Auf jeden Fall, ich muss mich mit dem Vogel beschäftigen. Ja, und dann kommen solche Geschichten, natürlich nur anständiges Futter.
Vielleicht vegan nehme ich an.
Nee, also es gibt ganz unterschiedliche Kollegen und Kollegen. Der eine barf, der andere kocht für den Hund, der nächste hat ein hochwertiges Trockenfutter, der andere sagt, ich schwöre auf, was weiß ich, ein Nassfutter. Wir machen den Hundeführern da keinen Vorwurf, keine Vorgaben mehr, sondern wenn wir sehen, die Hunde sehen gut aus, sind nicht übergewichtig.
Du sagtest gerade, ihr macht den Hundehaltern oder Hundeführern keine Vorschriften, wie sie jetzt zu füttern haben und überlasst ihnen sozusagen auch die Entscheidung, ist das jetzt was, weiß ich nicht, Klassiker, der Hund hat jetzt heute Durchfall, gibt auch keine Vorschrift, ab Tag 3 müsst ihr zum Tierarzt oder nach 24 Stunden, sondern überlasst es so ein bisschen dem Hundeverstand desjenigen Hundeführers, der Hundeführerin zu sagen, okay, das ist jetzt eine Situation, wo ich gehe, oder müssen die vorher bei euch nachfragen, wann sie zum Tierarzt gehen?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass der Hund immer noch der Behörde gehört.
Ja.
So rein diese ganz formalen rechtlichen Geschichten. Und dementsprechend, damit wir auch den Überblick behalten und auch mit den Tierärzten korrespondieren können, wenn der Hundeführer oder der Hund zum Tierarzt muss, dann rufen die hier einmal an und sagt, du, ich muss wegen kaputter Kralle oder der Hund hat sich eine Pfote aufgeschnitten oder Durchfall oder. Der ruft einmal an und ich sage, alles klar, ich weiß Bescheid, fahr mal hin. Dann haben wir natürlich auch Tierärzte, mit denen wir relativ lange schon zusammenarbeiten. Und da muss sich so ein Vertrauensverhältnis zwischen Hundeführer und Hundeschule, Hundeführer und Tierarzt, Tierarzt und Hundeschule. Und so läuft's. Und wenn es irgendwann nicht mal läuft, muss man sich mal zusammensetzen und seine verschiedenen Standpunkte vielleicht aus. Wir müssen natürlich als Hundeschule auch immer ein bisschen die Kosten im Blick halten, weil man muss ehrlich sein, wir sind alle tieraffin, aber wenn ich Pech habe, sitzt irgendwann mal jemand in der Verwaltung und sagt, was kosten eigentlich die Hunde? Dann kommt eine Summe X bei raus und dann sagt er, ist ja viel zu teuer. Corona hat ganz viel Geld gekostet, wir müssen sparen. Und dann sagt er, Tierarztkosten, ja, dann sage ich, Tierarztkosten kriege ich nicht runter. Das ist halt so, der Kreuzbandriss kann ich nicht planen oder eine wenn der Hund mal, was weiß ich, ein Magen-Darm-Virus hat, das kann ich nicht planen. Ich muss so und so viel Geld, nehmen wir vielleicht weniger Hunde. Und so ist es immer so, kostet das vielleicht Hundeführerstellen, so 5 weniger, wenn wir Geld sparen müssen, dann können wir halt nur noch 5 Hunde und 2 Pferde und nur noch einen Streifenwagen haben in Wandsbek, wo wir sonst 4 haben. Und das ist halt so das Problem. Und da muss man immer so einen gewissen Ausgleich finden, ohne den Hundeführern nun zu vermitteln, dass wir denen das nicht gönnen, dass er seine beste Behandlung kriegt. Aber man muss immer die Kosten auch im Blick haben.
Und gibt es verpflichtende Routinearztbesuche zum Gesundheitscheck, außer jetzt in der Ankaufsphase?
Impfen.
Ja, okay.
Also die Ankaufsüberprüfung ist klar, ja. Impfen ist klar. Mhm. Aber ansonsten spielen wir uns als Diensthundschule oder als Ausbildungsleiter, ich bin kein Veterinär. Ich verlasse mich dann auf das, was der Tierarzt sagt.
Ja gut, aber wenn die einmal im Jahr zur Impfung gehen, dann gehört ja ein Grundcheck
tiermedizinischer Arzt. Gibt es halt den Hundeführer, der sagt, was, der hat Durchfall, der kriegt nochmal einen halben Tag oder einen Tag nichts und nächsten Tag kriegt er mal ein bisschen Reis. Und dann gibt es auch Hundeführer, die sagen, oh, der Kotabsatz ist nicht so perfekt, also da gehe ich dann schon mal eher hin.
Also so wie im richtigen Leben.
Ja.
Ja.
Aber ich habe das richtig verstanden, man muss sich schon immer einmal melden und sagen, ich will zum Tierarzt. Ja,
also nicht wegen jeder Kleinigkeit, aber man sagt schon Bescheid. Weil ich kriege auch die Rechnung vom Tierarzt hierher.
Ach so.
Das gehört auch zu meinen Aufgaben, dass ich hier die komplette Verwaltung mitmache. Und der will ja auch sein Geld haben. Und da muss ich also gucken, hey, alles klar, ja, das war der Hund mit der und der Verletzung. Alles, ja, das ist die zweite Behandlung und da war nochmal Verbandswechsel. Ja, ich weiß Bescheid und Haken hinter, Stempel drauf. Und dann gebe ich das zu unserer Verwaltung und die bezahlen das dann.
Und ihr kriegt auch die Krankschreibung sozusagen, ja? Ist jetzt wegen Schnittverletzung 3 Tage außer Gefecht gesetzt.
Ja, da hängt ja zum Beispiel auch davon ab, wenn ich jetzt wirklich einen verletzten Hund habe, weil er, der muss gepflegt werden oder muss ruhig gestellt werden. Das ist immer eigentlich das Hauptproblem. Unsere Hunde wollen ja viel, viel machen und agil sein. Aber der Tierarzt sagt, hey, heilen tut das nur, wenn das ruhig gestellt ist. Und jetzt kann ich natürlich nicht über 6 Wochen machen. Andererseits gibt es auch das Problem, wenn der mir den Hund sagt, ja, du, Chef sagt, ich soll Streifenwagen fahren, kann ich den Hund nicht betreuen. Also da muss man immer irgendwie so Zwischenlösungen, Kompromisse finden. Weil mir hilft das nichts, wenn der mir den Hund hier in die Anlage stellt, da kriege ich ihn nicht zur Ruhe. Und da kann ich ihn von unserer Hundeschule ganz schwer jetzt betreuen. Also da ist so ein Miteinander mit den Hundeführern, mit dem Dienststellenleiter der Staffel immer gefragt.
Und andersrum, wenn jetzt Diensthundeführer oder Diensthundeführerin längere Zeit krankgeschrieben ist, geht der Hund dann so lange woanders? Kommt er zu euch hier in die Hundeschule zurück, also in die Diensthundeschule zurück? Oder,
also wenn die jetzt nicht gerade bettlägerig sind, die Kollegen, oder wirklich nicht laufen können, weil sie das Bein gebrochen haben, dann kommt der Hund eventuell hierher. Oft spielen die Partner, die Ehepartner oder auch die Lebenspartner, die machen dann den Hund.
Aber der Hund hat dann dienstfrei in der Zeit.
Der Hund hat dann frei, ja. Okay. Also unsere Hunde gehören zu einer Familie, gehören zu einem Hundeführer. Das ist nicht so, dass irgendeiner den Zwinger aufmacht und heute läuft Müller mal mit dem Hund Streife und morgen Meier. Das funktioniert nicht.
Das sind ja so diese Irrtümer.
Nein, also, Quatsch. Ja, genau. Nein, bei uns ist, wenn es irgendwie normal läuft, kriegt man einen jungen Hund, hat 6, 7 Jahre Dienst mit dem, dann geht der Hund in Rente bei dem Kollegen und
dann gibt's
irgendwann geht es mal in den Hundehimmel, wenn der denn. Das gehört auch dazu zum Leben.
Wollten wir auch noch mal eine Folge zu machen, ne?
Ja, werden wir sicherlich noch machen zu dem traurigen Thema ja, des schon. Letzten.
Wir haben uns dem Thema nämlich noch nie angenommen, aber das machen wir noch mal. Holger, Hund und Hundeführer haben ja eine emotionale und auch intensive Verbindung. Du hast wie viele Jahre noch mal gearbeitet als Hundeführer? Also ja, auf
ich
der
habe
Straße?
Jetzt, ich habe jetzt den 5. Diensthund und 2 Diensthunde habe ich als aktiver Schutz- und Rauschgifthundeführer auf der Straße. Und dann hier als Ausbilder habe ich jetzt auch den 3. schon. Also auch 2 Brandmittelspürhunde geführt. Also 5 Hunde habe ich geführt. Wobei der 2., der Diensthund Ben, war, glaube ich, der talentierteste, will ich mal sagen.
Mhm. Talentiert. Ich bin mir sicher, du hast einen Schatz an Anekdoten und Erfahrungen sammeln können. Kannst du uns so ein bisschen was aus deiner aktiven Zeit auf der Straße mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Wir durchsuchten ein großes Restaurant in Berne nach einem Einbrecher. Die Absperrung stand. Als ich mit Ben oben rein bin, ist er aber auch durchs Kellerfenster raus. Und die Absperrung hat es nicht mitbekommen. Auf jeden Fall, um es abzukürzen, lief er dann den Berner Heerweg mit 100 Meter Vorsprung vor einem Kollegen. Und danach kam ich dann mit dem Hund, weil ich den natürlich erstmal anleihen musste und aus dem Gebäude wieder raus. Auf jeden Fall konnte ich ihn nicht einsetzen, weil der Kollege dazwischen lief. Und dann hätte er eventuell den Kollegen gebissen. Ja, irgendwann war unser Täter weg. Holger und die Polizei waren natürlich frustriert, weil da einer eine Straftat begangen hat, dem wir nicht habhaft geworden sind. Und die Erfahrung für den Hund auch. Jedenfalls habe ich mich dann noch bemüht, die angrenzenden Gärten zu durchsuchen. Mein Hund wollte dann auch noch über einen Zaun in einen anliegenden Park mit einem See. Und da habe ich dann noch mit Taschenlampen ein bisschen rumgeguckt. Auf jeden Fall, meine Stimmung war dahin. Es war morgens um 4. Es war dunkel. Ich hatte kein Handy, ich hatte kein Funkgerät. Und mein Hund ging baden. Hocherfreut habe ich mich dann gezwungen, dass ich mir einen Frust nicht an dem Hund auslasse und mich nicht drüber ärgere, dass ich mit einem nassen, stinkenden Hund noch nach Hause fahre. Feierabend war in einer Stunde. Als er dann aber nicht kam und ich so auf diesen Teich rausguckte und ihn rufen wollte, schwamm er 30 Meter, 40 Meter von mir ins Uferdickicht und naja, da hat er den Einbrecher gefunden. Da war ich dann doch stolz auf ihn, aber das ist nur eine und ist auch übrigens eine Uralt-Anekdote. Meine Kollegen haben ganz viele spektakuläre Einsätze. Im Leichenbereich haben wir beispielsweise mal ein ganz großes Mosaiksteil für einen Nachweis eines Tötungsdelikts, wo der Hund in der Wohnung oder ein Fahrzeug angezeigt hat, dass da vermutlich Leichengeruch ist. Und unter diesem Eindruck, unter dieser in Anführungsstrichen Mitteilung, die wir dem Mordsachbearbeiter machen konnte der natürlich ganz anderen Vernehmungsdruck aufrechterhalten. Und unter diesem Druck ist der vermeintliche, damals noch Verdächtige, dann zum Täter geworden. Und wir konnten dem ein Tötungsdelikt nachweisen. Also solche Fälle gibt es immer überall. Aber es gibt auch Geschichten, wo ich einen Hund hinter einem Flüchtigen hinterhergeschickt habe und dann ganz doll hinterhergerufen habe, wie toll er das macht, so unter dem Motto, hol ihn dir und nimm ihn fest für die Hamburger Polizei. Und mein Hund dreht sich um und sagt, was schreit denn der alte Herr da hinten so, und kommt zu mir zurück, weil er dachte, er macht was falsch. Also so dusselig war ich dann aber auch nur einmal. Das war zu Anfang meiner Karriere. Das würde ich heute nicht nochmal machen, einfach so hinterhergrölen. Jedenfalls, der hat Glück gehabt, der ist weggekommen. Ist mir auch mal passiert.
Der Täter ist
weggekommen, ja.
wie würdest du denn so, also wir haben ja ganz viel so ein bisschen über Ausbildung, über Gesundheit gesprochen. Wie würdest du das denn bezeichnen, die Bindung und auch dieses sich verlassen können? Ja, das ist ja etwas, was wir als private Hundehalter, ich muss mich nur draußen darauf verlassen können, dass der Hund hört und wiederkommt. Du musst dich darauf verlassen können oder ihr müsst euch darauf verlassen können, dass die wirklich, dass ihr auf die zählen könnt, ne? Und dass sie euch verteidigen oder... Ja,
das ist natürlich auch davon abhängig, wie erfahren der Hund ist, wie trainingsintensiv, wie fleißig das Team ist. Wir bieten natürlich auch ganz viel Übungsszenarien an, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es dann nachher in der Praxis auch tatsächlich alles klappt. Aber in der Praxis ist auch oft Adrenalin dabei und Sachen, die halt nicht wie im Training vielleicht vorbesprochen werden können. Insofern ist es oft so, dass die Hunde in jungen Jahren ihre Einsatzerfahrung sammeln müssen, wie jeder Kollege auch. Und dann, wenn er denn so 5, 6 ist, ist er eigentlich auf dem Höhepunkt und dann geht es schon wieder in Richtung, ja, dann haben wir noch 3 tolle Jahre und dann geht es schon wieder in Richtung Pension. Aber wie gesagt, ja, es schweißt schon zusammen, wenn man tolle Einsatzerfahrung hat zusammen und spätestens dann, wenn man sich mal in Richtung Regenbogenbrücke trennen muss, dann merkt man schon, dass man an dem Tier extrem gehangen hat. Mhm. Das tut denn, also, da kriegt man auch keine Routine rein. Ich musste es leider schon 4 oder 5 Mal machen. Bringt keinen Spaß.
Hat einer deiner Hunde mal ein Autogramm gegeben? Also ich erinnere mich als Kind, als Schüler, war mal so ein Polizeihund, glaube ich, bei uns in der Schule und dann gab es so Autogrammkarten mit der Pfotentatze drauf. Ist mir jetzt gerade so spontan eingefallen, wo du diese Geschichte mit dem Teich erzählt hast, habe ich gedacht, boah, das ist doch so ein Fall, wo dann alle stolz auf diesen Hund sind und dann kommen doch welche, die, also wenn man jetzt ein Promi wäre, würden alle ankommen, würden ein Autogramm haben wollen und vielleicht ist ja auch jemand gekommen und hat gesagt, von dem Hund hätte ich jetzt gerne ein Autogramm.
Pfotenautogramm.
Nee, ein Autogrammkarte hat er nicht gehabt. Aber ich habe zum Beispiel, wenn wir in Schulen waren oder Öffentlichkeitsarbeit oder der Hund ist ja auch oft ein Sympathieträger, der Polizeihund. Und es gibt ganz viele Kollegen, die auch in Schulen oder auch mal in einem Hospiz mit ihren Hunden sich sehen lassen, wo ich hohen Respekt habe vor den Kollegen, die dann mit einer geeigneten Hündin im Hospiz den Kindern dann nochmal so ein Lächeln auf die Lippen zaubern und ja, da gibt es natürlich dann auch mal die ein oder andere Dankespostkarte, aber so richtig eine Pfotenautogrammkarte haben wir nicht entwickelt. Aber ich glaube, Facebook und Twitter wird auch immer populärer und die Polizei Hamburg mit einer eigenen Hundeabteilung da, ich glaube, da haben wir auch so einen kleinen Bericht, wo wir immer von den Diensthunden berichten. Ne?
Ja, ich glaube, wir haben so ziemlich... Ja, alles durchgearbeitet. Ich glaube, wir könnten noch viel länger. Ich würde auch gerne viel intensiver auf die Lehrgänge eingehen, aber dann machen wir, glaube ich, einen fachlichen Podcast. Und das würde zu weit führen. Und was ist dein Gefühl?
Also ich habe wahnsinnig spannende Sachen gehört, interessante Sachen. Einige Dinge habe ich mir so ähnlich vorgestellt, andere, da hatte ich so überhaupt kein Bild zu. Ich finde es richtig, richtig toll, dass die Tiere in aller Regel wirklich in der Familie leben. Das macht den Polizeihund durchaus nochmal sympathischer, auch wenn man eben nicht vergessen darf, er hat halt gelernt, wie es geht, sage ich jetzt immer so, wenn zu mir in die Praxis jemand kommt mit einem Hund, der eine Schutzhundausbildung hat, dann sage ich, ja, lieber Hund, aber im Zweifelsfall weiß der halt, wie es geht, ne? Während hingegen der Golden Doodle nicht unbedingt, der kann genauso böse sein, aber der weiß nicht gleich, wo es weh tut. Das macht manchmal so den Unterschied aus vielleicht.
Ich wusste nicht, dass ich Hundeführer werden will und Ausbilder schon gar nicht. Aber ich habe es nie bereut, der spannendste Job in der Hamburger Polizei, eventuell kontrolliert der Hubschrauberpilot noch, aber ansonsten immer wieder.
Holger, wir haben am Ende unserer Folgen immer so eine kleine, wir nennen das Q&A-Runde, also Question and Answer, das sind so halb ernst gemeinte Fragen, also musst du jetzt nicht bierernst drauf antworten. Hättest du Lust dabei zu sein? Christian kennt die Fragen heute ausnahmsweise.
Ich durfte sie schon lesen.
Jetzt wäre ich überrascht. Auf kalten Fuß erwischt.
Sozusagen. Also wir sind ja nicht live und wie gesagt, die sind auch nicht ganz ernst zu nehmen. Christian. Genau,
frag mich doch mal zuerst, dann hat Holger eine Ahnung, in welche Richtung das gehen könnte, die Antworten darauf.
Okay, alles klar. Also wir beginnen. Christian, ich habe noch nie
ein Fußballstadion von innen gesehen. Holger, was würdest du auf die Frage antworten? Ich habe noch nie.
Ich habe eben, als man dir die Frage gestellt hat, schon überlegt und mir fiel jetzt spontan wirklich nichts ein. Ich habe noch nie Drogen genommen.
Okay, das ist interessant.
Auch keine offiziellen wie Alkohol und Nikotin?
Die ja. Harte Drogen genommen. So.
Okay, Nicola, und was erfahren wir jetzt von dir?
Ich habe noch nie einen Döner gegessen.
Naja, als Vegetarierin solltest du dir das auch schwer überlegen.
Ich bin ja nicht als Vegetarierin auf die Welt gekommen.
Ja, aber stimmt.
Ich habe noch nie einen Döner gegessen und ich glaube, das kann nicht jeder von sich behaupten.
Das stimmt. Also Döner ist eins der wichtigsten Nahrungsmittel nach einem Kiezbesuch.
Christian, ich mache mal mit dir weiter.
Ja.
Würde ich ein Buch schreiben, ginge es um?
Da habe ich schon drüber nachgedacht. Ja, ich bin jetzt mal so ein klein bisschen unverschämt. Um die erste Hälfte meines Lebens. Ja, was ich würde ein Buch, ja, da ist nichts Spannendes passiert, deswegen habe ich ja noch kein Buch geschrieben, aber um die ersten 50 Jahre, weil du weißt ja, ich möchte 100 werden, das heißt, die erste Hälfte habe ich jetzt schon hinter mir, kann ich überblicken, darüber schreibe ich ein Buch und mit 99 schreibe ich dann die Fortsetzung.
Also durchaus was Autobiografisches.
Klar, aber ansonsten habe ich nichts zu erzählen, alles, was ich sonst weiß, erzähle ich meinen Kunden oder euch hier am Mikrofon, und das nochmal aufzuschreiben, ist ja langweilig.
Die lustigsten Tierarztbesuchsgeschichten, nicht?
Oh, da gibt es James Herriot, der kann das viel besser.
Okay. Holger, was ist mit dir? Also bei dir hätte ich ja eine Idee, aber...
Ich glaube, ich enttäusche dich. Ich würde einen Stellplatzführer für Wohnmobilisten mit Hund am Strand, die besten Stellplätze, irgendwie einen Stellplatzführer würde ich schreiben.
Ah, so ein Ratgeber.
Ja,
cool.
Wo ich meinen Hund mitnehmen kann, wo der Hund auch mit an den Strand darf. So eine Geschichten.
Und nicht also was so richtig Praktisches.
Ja.
Das ist cool. Da hätte ich gerne dann handsigniertes Exemplar. Ich bin zwar kein Camper, aber so Stellplätze und wo man mit dem Hund irgendwo noch schön hin kann und mal übernachten kann.
Im Sommer echt schwierig.
Ja.
Mit dem Hund.
Jetzt durch Corona wahrscheinlich noch schwieriger, alle ja. Leute.
Aber ja, spannend, cool, sehr spontan. Muss man auch erstmal drauf kommen, ein Ratgeber. Ja, ich würde am allerliebsten ein Buch schreiben über eine Person des öffentlichen Lebens.
Eine ganz spezielle Person oder irgendeine Person?
Interessiert mich auch.
Ja, geht schon so ein bisschen in die Richtung Holger, also muss richtig was auf dem Kerbholz haben, muss irre Geschichten erleben, die man nirgends in der Zeitung nachlesen kann. Also bei mir ging es schon in die Richtung biografisch, aber nicht autobiografisch, sondern...
Sowas ist natürlich was für einen oder so wie mich, der saugt so eine Biografie auf, das ist so...
Ja, also das müssten schon Leute...
Spannend, auch wenn es unser Gegenüber war, aber eine spannende Biografie, spannende Geschichte.
Schade, achso, nee, du darfst.
Ich soll fragen?
Ja.
Okay. Holger, schade, dass das nicht mehr im Fernsehen läuft.
Ja, zu meiner Zeit gab es ja immer den Streit zwischen meinem Bruder Daktari oder Sportschau. Wichtig war eigentlich, nach Daktari gab es Dieter Thomas Heck mit einer Hitparade und ich als Schlagerfan, es gibt keine vernünftige Hitparade mehr. Also insofern, Dieter Thomas Heck war Weltklasse.
Daktari habe ich auch schon erzählt, habe ich als Kind auch gesehen, habe ich jetzt gerade vor kurzem gehört.
Wissen die Hörer jetzt, wie alt ich bin ungefähr?
Ungefähr so alt wie ich.
Wenn eine Kassette mit einem Bleistift zurückdrehen kann und mit Tesafilm flicken, der ist über 50. Was jetzt wissen die Kollegen, wie alt wir sind.
Ich habe überlegt, ich habe mir gedacht, also was ich so im Fernsehen, Daktari wäre ja was man vielleicht heutzutage streamen kann, aber was mir im Fernsehen fehlt, sind gute, also neue, aber in der alten Aufmachung Folgen von Wetten, das mit Thomas Gottschalk.
Oh.
War Weltklasse Familienfernsehen.
Das stimmt, gebe ich dir recht.
Und sowas kann man auch nicht streamen, da geht es um diese Live-Ereignis, irgendwelche Gäste und so weiter und so fort.
Ja, das stimmt, da habe ich auch noch Kindheitserinnerungen, das war so ein Familiending. Achso, ich?
Ja.
Das Dschungelcamp fällt dieses Jahr aus, hallo?
Okay.
Ich sag da nicht zu.
Darf ja jeder hier sich positionieren. Also das Dschungelcamp fällt dieses Jahr wegen Corona aus und das war...
Wird das nicht in Köln im Container gemacht?
Nein. Da hast du recht, das stimmt. Aber Dschungelcamp ist für mich natürlich...
Dr. Bob ist eingeflogen worden.
Der ist eingeflogen,
ja, Dr. Bob. Ja, das ist richtig. Aber wir wollen natürlich den Dschungel im australischen Dschungel sehen. Nur dann ist es real.
Die Tierparks haben doch jetzt geschlossen. Es gibt doch auch so Truppenhäuser, da können Sie die doch...
Also das ist auf jeden Fall wirklich echt schade. Das war so, ist immer so mein Januar-Highlight.
Du? Die letzte Frage.
Ja.
Nicola, diesmal darfst du zuerst antworten. Das gehört verboten.
Okay, jetzt werde ich ernst.
Okay.
Verboten gehört meiner Meinung nach, dass jeder Idiot sich einen Hund kaufen darf.
Oh, wie willst du das Verbot umsetzen?
Naja, also ich finde, es ist nicht umsetzbar, aber so eine Sachkunde oder so. Ich finde es immer schlimm, Leute draußen zu sehen, die 100 Dinge falsch machen, die man zumindest ja besser machen könnte.
Was mich nervt oder aufregt, sind Fakes und Unwahrheiten und Stalking aus der anonymisierten Geschichte Social Media im Internet, dass da die Leute nicht mehr ihre Meinung am anderen, die kann auch anders sein als meine Meinung, aber einfach ins Gesicht sagen und nicht dieses anonyme Internet und dieses, das geht mir auf den Geist. Und oft ist es so, wenn man sich dagegen wehrt oder einfach mal, ich habe da jetzt keine persönlichen Probleme, ich verfolge das wie jeder andere auch, aber wenn man das einfach mal mitliest und darauf reagieren würde, ergibt sich sofort so eine nervige neue Spirale daraus. Deswegen sage ich, komm, manchmal steht man über den Dingen, manchmal fällt es einem auch schwer über den Dingen oder einfach zu ignorieren.
Also ich habe mir darauf was überlegt und zwar beziehe ich mich zum einen auf die erste Antwort, dass ich noch nie im Fußballstadion war. Also was gehört verboten? Soweit ich weiß, werden Diensthunde ja auch eingesetzt bei Großveranstaltungen, sprich bei Fußballspielen mit Randalen unter Umständen auch. Und wenn ich richtig informiert bin, bezahlt das ja das jeweilige Bundesland, in dem das Stadion steht. Und ich finde, das dürfte so nicht sein, sondern der Fußballverein darf das bezahlen. Wenn die Polizei solche Randalierer bei solchen Veranstaltungen irgendwie trennt oder die nicht Beteiligten
schützt. Christian, wir haben jetzt alle männlichen Zuhörer verloren.
Aber wir haben doch eh fast
noch. Nein, das ist ja teilweise sogar politische Haltung in Bremen. Die haben es ja versucht in Bremen. Es gibt natürlich auch Argumente dafür, das ist ein großer Steuerzahler, jeder Verein ist ein großer Steuerzahler und es ist eine Veranstaltung Schutz. Ist der Verein für verantwortlich? Sind sie auch? Drinnen sind wir eigentlich nicht mit Polizeikräften, sondern nur, wenn's Not tut.
Ja, ich bin ja bei dir, aber ich dachte an die Hörerschaft. Ne?
Ja, aber all die 75% Frauen, und du hast mir letztens die Prozentzahlen geschickt, sind voll auf meiner Seite.
Wir haben, unsere Hörerschaft sind 75% Frauen. Liegt an ihm wahrscheinlich.
Weil ich nicht zu sehen bin.
Nein, weil du Tierarzt bist, also ein Mann und Tierarzt. Ja, das war's. Holger, das gehört verboten. Hast du? Ja, genau. Du warst das mit Social Media. Ja. Ja, dann würde ich sagen.
Herzlichen Dank, Holger. Ja. Mir hat's Spaß gemacht. Mir hat's wahnsinnig viel Freude bereitet. Und vielleicht werden wir dann ja auch der erste Podcast, den du hörst, nach Pablo Escobar. Mhm.
Ich werde mich bemühen.
Ja. Ich schicke dir auf jeden Fall die Folge. Ich bin gespannt, was wir draus machen. Und ja, toll. Und danke, dass wir hier sein durften.
Danke.
Sehr schön.
Danke. Tschüss. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.